Frau Costa hat geschworen, dass sie kein Futter gibt. Und Frau Schmid ist sich aber ganz sicher gewesen, dass das nicht stimmt.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein verfressener Kater löst eine Gerichtsverhandlung aus. Nicole Müller, unser Hauptdarsteller in dem Fall, über den wir reden, ist ein Kater. Er heisst Schnurrli. Ich glaube, wir haben ihn nicht anonymisiert. Wo und wie lebt der Schnurrli?
Ja, der Schnurrli hat ein schönes Leben. Er wohnt im idyllischen Aussenquartier von Bern, zwischen Einfamilienhäuschen, Gärtli und Obstbäumen. Und eigentlich ist er bei der Familie Schmid daheim, hockt aber dauernd bei der Frau Gusta. Das ist eine ältere Dame in der Nachbarschaft. Weil sich dort alle gut kennen, habe ich dann auch alle Namen und ein paar weitere Angaben geändert. Übrigens halt auch im Schnurrli sein. Also, okay. Er ist schon anonymisiert.
Okay, auch der Schnurrli, der Kater, ist anonymisiert. Und jetzt haben wir ein Problem mit dem Schnurrli. Ich habe das am Anfang gesagt, er ist total verfressen und wird immer dicker.
Genau. Also eigentlich ist das auch schon der Punkt. Was ist denn eigentlich das Problem? Über das sind sich die Beteiligten nie einig geworden.
Die eine von diesen Parteien, das ist Katzenhalterin, Frau Schmid. Was sagt jetzt die da dazu? Warum nimmt der Schnurrli zu?
Sie sagt, der Schnurrli sei im Sommer 2020 so richtig dick geworden, so fett, dass er sich nicht einmal mehr getraut hätte, von einem Fenstersims runterzukumpen.
Okay.
Und wenn man ihn auf dem Arm hatte und er runter hat wollte, hat er nicht von allein kumpen, sondern er hat sich festgekrallt und gefaucht. Erst wenn man in die Knie ist, hat er dann können absteigen.
Oh weia, also richtig, richtig dick.
Genau. Und ja, ich habe Frau Schmid bei ihr daheim besucht. Sie wohnt mit der Tochter und ihrem Mann in so einem sehr herzigen, renovierten Bauernhaus.
Wo man ja solche Gumpen können, auch als Katz. Und jetzt ist die andere Person, die beteiligt ist an dem Fall, das ist Maria Costa. Was sagt sie denn dazu?
Sie sagt, der Schnurrli sei nur ein bisschen übergewichtig gewesen. Er hätte aber ganz eine normale Grösse gehabt. Er sei halt vom Typ her nicht ein schlankes Büsi.
Okay.
Aber er werde bei der Familie Schmid, die hat gequält und geplagt. Darum hocke er dauernd bei ihr. Das hat ihr grosse Sorgen gemacht, weil sie liebt Büsis über alles. Das Problem ist aber bei ihr dann gewesen, dass sie eben selber einen Kater hat und der ist eifersüchtig geworden, weil der Schnurrli auch immer dort rumgehängt ist.
Also ohne einen grossen Witz zu machen, was Maria Costa meint, eigentlich eben Fressdepression.
Genau.
Okay, also jetzt haben wir mal beide Standpunkte von diesen beiden Frauen und in der Mitte steht der Schnurrli. Wo und wie hast denn du Frau Costa kennengelernt?
Ich habe sie das erste Mal gesehen bei der Gerichtsverhandlung. Dort hat sie als Beschuldigte antraben. Die Verhandlung war öffentlich gewesen, wie die meisten Verhandlungen. Ich habe dann in der Verhandlungspause mit ihr geredet und auch noch nach der Verhandlung mit ihrer Ziege geraucht. Sie ist sehr eine herzige, nette, alte Frau und man hat wirklich gemerkt, wie sie das Ganze mitnimmt.
Also ein Kater wird übergewichtig und sie am Schluss, wenn man ihre vorwirft, sie hat jetzt festgeführt und landet vor Gericht. Aber wie kann so etwas überhaupt so weit kommen?
Das ist eine gute Frage. Also zuerst hat ja eigentlich alles gut angefangen. Frau Schmid und ihr Mann haben den Schnurrli und seine Katzenschwester vom Bauernhof geholt. Die kleine Tochter hat den Hit gefunden. Und dann ist eben der nächste Sommer gekommen. Dann ist plötzlich der Schnurrli Tage und Nächte lang nicht mehr heimgekommen. Und eben immer fetter wurde. Frau Schmid hat mir erzählt, sie hätte sicher nicht herausgefunden, wo das Büsi die ganze Zeit rumhockt, wenn nicht Frau Costa wäre gekommen. Die hat sich eben Sorgen gemacht und hat gefragt, wie denn das Büsi gehalten wird und welches Futter das es überkommt.
Also und Frau Schmid hat sofort vermutet, dass das Büsi, das wird noch jemand anders auch noch gefüttert und wird darum auch immer dicker. Jetzt sind da zwei Katzenliebhaberinnen, die aufeinander treffen, hätte sich nicht können irgendwie einigen auf irgendeine gesunde Haltung von dem Schnurrli, dem Verfressenen.
Ja, wirklich. Also das ist wirklich ein bisschen tragisch. Das haben mir auch beide Frauen gesagt, dass es doch einfach unglaublich ist, dass es so weit hat müssen kommen. Beide haben immer wieder versucht, miteinander zu reden. Aber sie haben sich einfach nicht gefunden. Frau Costa hat geschworen, dass sie kein Futter gibt. Und hat eben Angst gehabt um die Katze. Und Frau Schmid ist sich aber ganz sicher gewesen, dass das nicht stimmt. Wieso würde sonst das Tierli immer zu der Frau Costa rennen als erstes?
Besonders grossen Hunger vielleicht von einer Katze könnte man vielleicht annehmen. Aber jetzt werden auch Behörden eingeschaltet, Polizei und der Tierschutz. Und was passiert dann genau?
Die Polizei hat immer wieder müssen kommen, weil die Schmieds sind halt immer wieder schauen, wo ist das Tier, und sind beim Gartensitzplatz von der Frau Costa suchen. Das hat Frau Costa gar nicht geschätzt und hat sich auch belästigt gefühlt, hat das auch gesagt. Es ist dann aber so weitergegangen und hat irgendwann die Polizei eingeschaltet. Und beide Frauen haben sich dann auch noch unabhängig voneinander beim Tierschutz gemeldet. Es war sogar mal geplant, dass die Frau vom Tierschutz den Schnurli kommt holen bei der Frau Costa, der Frau Schmid bringt und ihr dann auch hilft, das Tier genug lang einzusperren, damit es bei ihr bleibt. Aber die Übergabe hat nie geklappt. Aus verschiedenen Gründen, wo sich die Frauen auch nicht einig sind, was jetzt da, wer jetzt da geschult war.
Und den Schnurli kann man ja selber auch nicht befragen zu dem Fall. Und wie wird dann ein Gerichtsfall aus dem?
Frau Schmid hat dann irgendwann die Schnauze voll gehabt und hat schon im ersten Sommer, also am Ende vom Sommer, einen Strafantrag gestellt, weil sie eben sicher war, dass Frau Costa den Schnurli extra mit Futter zu sich lockt und damit einsperrt. Frau Costa bestreitet also eben vehement.
Jetzt machen wir einen kleinen Sprung in der Geschichte und gehen an Weihnachten 2022, also 2,5 Jahre nach diesen ersten Ereignissen, der Schnurli, der ist jetzt plötzlich im Aargau. Was ist denn passiert?
Ja, das war ein Schock gewesen für Frau Schmid. Sie hat das Telefon bekommen von der Tierärztin. Die hat gesagt, der Schnurli hocke bei ihr in der Praxis und sie hat den Chip ausgelesen. Da ist natürlich gerade wieder Frau Costa ins Spiel gekommen und die sagt steif und fest, dass es so abgemacht war mit der Frau Schmid, dass eben der Schnurli ein besseres Zuhause braucht. Sie hatten das gefunden, nämlich bei einem Bekannten von ihr, der im Aargau wohnt. Und der ist ein Katzenliebhaber und weiss genau, wie man mit diesen Tieren umgehen muss. Also Frau Schmid hätte das gewusst und sei damit einverstanden gewesen.
Kathrin Reichmuth vom Beratungszentrum vom Beobachter. Eine juristische Frage an dich. Darf man das Büsi vom Nachbarn ab und zu füttern?
Ja, also das Strafgesetzbuch oder auch das Tierschutzrecht setzt so generell das Büsifüttern nicht unter Strafe. Also das darf man ab und zu machen. Jedoch gibt es dort einen grossen Unterschied, wenn man das systematisch macht und mehr als ab und zu, sondern wirklich ein Anfüttern vom Büsi, damit man das in die Stube reinlockt. Das ist nicht mehr zulässig und das kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Unter anderem Sachentziehung oder unrechtmäßige Aneignung. Natürlich vorausgesetzt auch, wenn man es ab und zu macht, dass das nicht ein giftiges Futter ist oder am Büsi Schaden zufügt.
Kann man ja jetzt nicht behaupten, Frau Costa macht sich ja Sorgen um den Schnurli. Jetzt Strafbefehl wegen Sachentziehung. Da bleibt bei mir einfach eine Frage. Der Schnurli, der ist doch ein Tier, der ist doch kein Gegenstand, der ist doch keine Sache.
Ja, das ist so. Also vor über 10 Jahren haben wir mal den Grundsatz getroffen im Zivilgesetzbuch, dass Tiere keine Sachen mehr sind. Es ist einfach so, juristisch werden sie trotzdem immer noch als Gegenstände betrachtet. Mhm. Also wenn man ein Büsi kauft, dann ist das ein Kaufobjekt. Und jetzt halt da im Strafgesetzbuch ist es immer noch eine Sache, die entzogen wird, also weggenommen wird von der Eigentümerin oder vom Eigentümer.
Mhm. Wir haben es vorhin gesagt, die Polizei ist eingeschaltet worden und der Tierschutz ebenso. Was sind denn die Aufgaben von diesen beiden Behörden in so einem vorliegenden Fall?
Ja, einerseits müssen wir es unterscheiden. Wir haben die Strafverfolgungsbehörde, Polizei und Staatsanwaltschaft und auf der anderen Seite haben wir den Tierschutz, also die Veterinärämter. Und die Polizei, die vor allem Straftaten ermitteln, auf Anzeige von Privatpersonen hin, so wie jetzt auch von der Frau Schmid oder von der Frau Costa, haben eine Anzeige bei der Polizei gemacht und gesagt, einerseits die eine Person hat gesagt, mein Büsi ist weg, das läuft immer zu der Nachbarin, und die andere Person hat gesagt, ui, da ist etwas nicht, geht nicht mit rechten Dingen zu. Und dann fängt die Polizei an ermitteln und schaut mal, wie viel Fleisch es am Knochen hat. Die Polizei wird auch bei Tiernotfällen informiert, also sollte man auch bei Tiernotfällen informieren, oder manchmal auch vor allem bei Findeltieren sind sicher eine zentrale Rolle, die sie einnehmen. Aber fast wichtiger sind eigentlich die Veterinärämter. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, das Tier wird nicht richtig gehalten oder irgendwie etwas mit dem Tier an sich jetzt zu, dann tut man lieber ein Veterinäramt anrufen, weil sie schauen, dass Tierschutz eingehalten ist. Sie können auch Verfügungen ausstellen oder irgendwelche Massnahmen treffen. Einfach, dass sicher das Tierschutzgesetz eingehalten ist.
Aber wenn man jetzt den konkreten Fall anschaut, Katrin, also Frau Costa landet vor Gericht, offenbar haben sie beide Damen sich zerstritten, der Schnurli wird immer dicker, findet sich dann mit einer Tierärztin im Aargau wieder. Ist das nicht irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen?
Ja, schon ein bisschen. Also so Fälle kommen wirklich selten vor Gericht. Es gibt fast keinen Entscheid. Ich habe gerade mal zwei Urteile gefunden, beide aus Basel-Land, wo es um etwas Ähnliches geht. Und bei beiden Fällen haben Strafverfolgungsbehörden mangels Beweis nicht die Fälle nicht weiterverfolgen wollen. Darum ja, das Verfahren und natürlich auch der Schuldspruch ist schon ein bisschen aussergewöhnlich.
Gut, und jetzt kommt noch eine Frage, und ich meine das wirklich nicht nur als Witz, aber kommt da nicht die Justiz ein bisschen an die Grenze? Also wir haben jetzt nicht den Hauptangeklagten, aber den Hauptzeugen. Es ist trotz allem ein Tier und da wird die Vernehmung recht schwierig.
Ja, tatsächlich. Also ich musste auch schmunzeln, als ich den Text von Nicole Müller gelesen habe. Das hat ja der Richter auch gesagt bei der Verhandlung. Er habe den Hauptzeugen vorgeladen, aber er ist nicht erschienen. Aber im Ernst, ja, es kommt im Strafrecht immer wieder vor, dass Fakten nicht eindeutig bewiesen sind. Darum ist auch Frau Costa nicht verurteilt worden für das Füttern oder auch das Einsperren, weil das hat man nicht können beweisen. Anders sieht es aus beim Wecken von Büsi. Dort hat sie es ja zugegeben, dass sie das gemacht hat. Und dann hat man einen Beweis gehabt, sie hat sogar zugegeben und darum ist sie wegen der Sachentziehung dann verurteilt worden.
Jetzt, wie geht es an den Beteiligten heute? Wie blicken die auf die Ereignisse zurück, Nico?
Ja, also Frau Schmid hat sich so ein bisschen damit abgefunden und ich glaube, ihre Tochter auch einigermaßen. Die haben das irgendwie... Ja, sie haben sich halt extrem genervt über die ganze Sache und es ist mühsam gewesen. Bei der Frau Costa sieht es ein bisschen anders aus. Sie ist eben sehr belastet. Sie hat auch in der Verhandlung gesagt am Anfang, sie hätte noch nie müssen irgendeine Buß zahlen, sie hätte noch nie straffällig geworden oder irgendetwas und darum kann sie wie das jetzt nicht gerade sein lassen, sondern hat das jetzt auch weitergezogen. Mhm. Das geht dann eine Stufe weiter zum nächsten Gericht.
Aber es ist ja alles ein bisschen zwiespältig, das Ganze, oder? Auf der einen Seite ärgert es einen und auf der anderen Seite haben sie es eben gleich losgetreten, dass überhaupt so eine Gerichtsverhandlung in Gang gekommen ist, wegen dem Schnurli.
Ja, genau. Also Frau Costa hätte es eigentlich auch können einfach akzeptieren. Es hat einen Strafbefehl gegeben. Und wenn sie keine Einsprache gemacht hätte, wäre es das gewesen. Es war eine bedingte Strafe gewesen. Ihr wäre eigentlich nichts passiert. Also einfach ein Eintrag im Strafregister.
Und jetzt die Hauptfigur im Ganzen, der Schnurli. Wo ist denn der heute?
Ja, ich nehme an, der hockt immer noch bei dem netten Mann im Aargau und ja, frisst wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil die erste Amtshandlung, die die Tierärztin gemacht hat, war, ihn auf Diät zu setzen.
Also die Diät, das ist jetzt amtlich vorgeschrieben, dass er quasi nicht mehr so viel fressen soll.
Genau.
Und wir wissen nicht genau, was der Schnurli selber davon hält.
Und mein juristischer Rat noch ist natürlich auch, wenn man es gut meint, nicht fremde Tiere füttern, vor allem eben nicht Büsis, weil man weiss, dass sie schnell weggelockt werden und dann nicht mehr zu der ursprünglichen Eigentümerin oder Eigentümer zurückgehen. Immer die Nachbarin, den Nachbarn fragen, ob man Futter geben darf.
Also sogar, wenn man nicht weiss, woher die vielleicht könnten kommen.
Genau.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Facon und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 10. Mai 2024. Und diesen Podcast, den können Sie abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre Podcasts beziehen.